Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel. Moin moin, liebe Löwenfans, zu Löwengebrüll, dem KSV-Podcast. Und der ist heute sowas von prallvoll. Und Schuld ist einzig und allein mein Gast, denn der hat so eine herausragende, ja, ich will schon sagen, glitzernde Karriere hinter sich und ist eigentlich auch noch mittendrin. Und zwar auf dem Platz und neben dem Platz. Er hat Bundesliga gespielt, er hat Premier League gespielt, er hat aber nicht nur für Schlagzeilen auf dem Platz gesorgt, sondern sogar im Playboy. Das klingt richtig geil und es wird geil. Und damit ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben, fangen wir einfach an. Das bin ich, mein Steckbrief. Name?
Lukas Rupp.
Position?
Zentrales Mittelfeld.
Hast alles gespielt schon in deiner Karriere, da auch im Mittelfeld, Zehner, Achter, Sechser, was liegt dir am ehesten?
Ich glaube die Acht, Box to Box, auch mal das Spiel vor sich haben, nicht nur im Rücken. Ich glaube, das ist meine beste Position.
Hast beim KSV auch schon, ja, quasi Zehner, Achter, Sechser, alles gespielt. Kehren wir zurück zum Steckbrief. Alter?
34.
Jung natürlich.
Jung natürlich.
Ja. Lieblingsfarbe?
Rot.
Okay, passt zum jetzigen Club. Lieblingsessen?
Pasta.
Du bist gerade dabei als Investor in deiner Geburtsstadt in Heidelberg, ein Gebäude zu sanieren, altes Gebäude zu sanieren. Da genau. Soll mal ein schickes Restaurant, glaube ich, rein. Kannst du selbst auch kochen?
Leider gar nicht. Deswegen wahrscheinlich auch die Nähe zu einem Restaurant, weil ich sehr oft essen gehe. Mhm. Werde ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal vorbeischauen dort.
Ja, und dein Lieblings-Bundesliga-Club?
Lieblings-Bundesliga-Club.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist eindeutig, aber ist es gar nicht.
Der FC Bayern?
Nein. Ich war deine Vita durchgegangen.
Der VfB Stuttgart?
Zum Beispiel, ja.
Mhm. Ich bin beim KSC groß geworden. Mhm. Von daher ist da auch einfach noch eine Nähe, würde ich sagen. Mhm. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen speziellen, ich bin kein Fan von einem Verein, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ganz früher FC Bayern München, Jürgen Klinsmann damals. Mhm. Aber ja, wenn ich jetzt Fan sein müsste, dann würde ich KSC, glaube ich, sagen.
Okay, bist in Heidelberg geboren, Karlsruhe war gar nicht so weit weg dann davon. Ich hätte jetzt eher auf Gladbach getippt, weil das ja deine erste Bundesliga-Station war.
Auch ein riesen toller Verein. Mhm. War noch relativ jung, als ich dort war. Mhm. Hab dann auch mal gespielt, mal nicht. War jetzt für mich persönlich vielleicht nicht der richtige Schritt, vielleicht ein bisschen zu früh. Aber trotzdem ein unglaublich geiler Verein, definitiv.
Also wir sind schon mittendrin. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Lukas Rupp.
Dankeschön.
Die Mannschaft nennt dich Ruppi. Darf ich dich auch Ruppi nennen?
Natürlich.
Okay, super. Wobei Ruppinho hieß du früher auch mal.
Ja, mein alter Trainer beim KSC hat mir damals den Namen gegeben. Mhm. So ein bisschen weißer Brasilianer und Ruppinho. Und dann hatte ich irgendwann Instagram dann gemacht und dann dachte ich so, ey, das wäre doch ein guter Name.
Ist dein Account, ne? Dein Instagram-Account.
Genau,
Ruppinho 7, glaube ich, ne?
Genau.
Ruppi, wir reden über deine Fußball-Vita, 137 Bundesligaspiele, 31 Mal Premier League und jetzt als absoluten Höhepunkt beim KSV gelandet.
Richtig, genau.
Ja? Du hast inzwischen 32 Mal in der Regionalliga Südwest gespielt und jetzt kommt so ein Funfact, davon aber nur 31 Mal für den KSV. Hast du noch Erinnerungen, für wen der 32. Einsatz in der Regionalliga Südwest war? Das musst du überlegen, ne? Ist ein absoluter Funfact.
Ja gut, in Hoffenheim?
Ja, zweite Mannschaft Hoffenheim.
Genau, ist nach so meinem Kreuzbandriss. Mhm. Genau, und auch gegen KSV.
Ja, das
und ich habe auch getroffen.
Ja, das ist.
Das haben wir uns auch alle schon mal angeschaut in der Kabine. Mit
ehrlich?
Adrian damals, Freddy hat da, glaube ich, auch gespielt, Basti Schmeier.
Ja.
Genau.
Es war der 1. April 2017. Es ist kein April-Scherz. Also kannst dich noch dran erinnern. Du hast tatsächlich, also 5-1 habt ihr damals leider gegen den KSV gewonnen und du hast getroffen, aber sei dir verziehen, weil auf dein Tor kam es dann nicht mehr an.
Ich bin ehrlich, also ich hatte es nicht mehr in Erinnerung, aber dann hatten wir mal geschaut, wo ich denn gespielt hatte. Und dann kam das natürlich raus.
Ich gucke immer so gerne dann in die Kader mal rein, habe jetzt ehrlicherweise gar nicht so sehr in den Kader des KSV geschaut, deswegen ist es super, dass du das noch jetzt auf dem Schirm hast, ne, mit Basti Schmeer. Ich habe vor allem mal in den Kader der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim geschaut und da stichst nicht nur du heraus, sondern zum Beispiel hat auch ein Pavel Kadaschabek damals mit euch zusammen in der zweiten Mannschaft gespielt.
Richtig, und soweit ich weiß auch ein Stefan Posch.
Stefan Posch?
Auch, jetzt in Italien. Mhm. Eine gute Rolle spielt.
Und Maximilian Waag übrigens, der deswegen ganz witzig ist, weil der jetzt am Wochenende mit Astoria Waldorf gegen den KSV gespielt hat.
Auch ein guter Spieler, ja, richtig.
Du hast im Podcast einmal die Möglichkeit übrigens, also wie gesagt, wir sind inhaltlich schon mittendrin, es gibt nicht viele Regeln. Es gibt so eine Mini-Regel für dich, das ist eigentlich für dich ein Vorteil. Du hast so eine rote Karte vor dir liegen. Das hätte ich fast bösartig gesagt, die kennst du ja noch von deinem letzten KSV-Spiel.
Leider,
und,
ja.
Ja, genau. Und du weißt, wie oft kriegt man eine rote Karte im Spiel?
Im Spiel?
Also maximal natürlich.
Ja, einmal.
Einmal, genau. Und das, du hast sie natürlich auch nur ein einziges Mal hier beim Podcast zur Verfügung. Also dann, wenn ich dir so ein Themen- oder Fragenkomplex stelle, wo du sagst, boah, nee, ich habe ja eben das Thema Playboy schon angesprochen, vielleicht wäre das dann was, wo du sagst, nee, komm, da will ich nicht drüber reden. Dann klingt das für euch zu Hause so, wenn Lukas mir die rote Karte zeigt. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber deine beiden Vorgänger hier im Podcast, René Klingbeil
dann,
und Adrian. Dann
leg ich die auch mal zur Seite.
Legst du zur Seite?
Weil die, zur Seite.
Ja, weil die genau. haben sie nämlich nicht gezeigt. Genau. Lass uns trotzdem vielleicht mit dem Unangenehmen beginnen. Wir sind kein aktuelles Format, schauen aber natürlich trotzdem auf das, was sich gerade ereignet. Es war eine beschissene Woche, die hinter euch liegt, können wir glaube ich sagen. Ein Punkt aus drei Spielen. Wie bewertest du die letzte Woche mit der Niederlage in Freiberg, mit dem Unentschieden gegen Balingen und der Niederlage dann gegen Waldorf?
Ja, wie du sagst, ein Punkt. Drei Spiele ist nicht unser Anspruch. Letzte Saison konnten wir die englischen Wochen ziemlich gut. Mhm. Also wenn man die Spiele jetzt einzeln angeht, Freiberg gegen Tabellenführer, ein schlechter Platz, haben aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ich muss leider sagen, wenn die Chancen, die wir hatten, Anfang zweiter Hälfte, auch mit meinem Elfmeter, wenn der reingeht, wenn wir früher einfach den Anschlusstreffer machen, dann wäre da, glaube ich, noch was möglich gewesen. Am Ende war es dann ja eine Niederlage, die vermeidbar war, weil zweite Hälfte, wir haben gedrückt. Mhm. Die haben nur noch lange Bälle gespielt. Man muss ehrlich sagen, die hatten auch mal noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Du kannst nicht alles verteidigen. Müssen wir so hinnehmen dann am Ende gegen Tabellenführer. Balingen war komplett unnötig. Mhm. Also wir haben auch wieder Glück gehabt, dass wir dann nicht noch so das 3-2 bekommen. Ja. Können dann am Ende mit der zweiten Hälfte glücklich sein, dass wir einen Punkt holen.
Ja.
Auch da war mehr drin. Und jetzt am Wochenende sind wir gar nicht in die Gegend gekommen. Also wir waren viel zu weit weg in Zweikämpfen. Die haben das spielerisch echt gut gemacht, das wussten wir auch. Die haben im Mittelfeld richtig gute Leute, die da richtig zocken wollen.
Maximilian Wag zum Beispiel.
Mhm. Zum Beispiel, Politakis. Und vorne halt einfach Erfahrung und auch Power, Durchsetzungsvermögen. Und wir waren einfach zu weit weg, machen dann noch einen Anschluss und dann, glaube ich, nach 3 Minuten kriegen wir dann das 3-1. Wieder ein Elfmeter, definitiv zu viele Elfmeter in dieser Saison bisher. Müssen wir uns besser anstellen. Aber ja, jetzt haben wir ein schönes Spiel in Freiburg, ein toller Platz, ein schönes Stadion. Ich habe noch gute Erinnerungen von damals.
Ja.
Aber ja, wir müssen definitiv hinten einfach die Zweikämpfe oder allgemein die Zweikämpfe besser bestreiten. 1-gegen-1 Duelle müssen wir einfach gewinnen. Deswegen haben wir jetzt auch schon im Training 1-gegen-1 trainiert. Einfach am Mann dranbleiben. Du musst dich durchsetzen, egal wo, ob Bundesliga, ob Regionalliga. Du musst deine Duelle gewinnen. Und wenn wir das in Freiburg machen, dann haben wir auf jeden Fall wieder eine Chance.
Zwei Dinge, die mir auffallen, aus dem, was du gesagt hast eben, hatte ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Das Freiburg-Spiel war für mich das erste richtig geile Spiel von dir. Nach deinem Wechsel zum KSV hast du ein bisschen gebraucht, warst noch nicht hundertprozentig fit. In dem Freiburg-Spiel hatte ich damals auswärts, das war ja auch im Dreisamstadion, genau. Hatte ich das erste Mal gefühlt, boah, das ist er, das ist der Lukas Rupp, das ist der Unterschiedsspieler, der er sein kann. Jetzt fällt mir nur gerade ein, hast du leider auch eine gelb-rote Karte dann bekommen, aber die war total löblich, wenn eine gelb-rote Karte mal löblich ist. Es war ein taktisches Foul, ich erinnere mich noch, musstest du ziehen, das Foul. Ihr habt, glaube ich, 1-1 gespielt damals
richtig,
dann da. Ne?
Richtig.
Genau. Aber das war so gefühlt deine Ankunft so richtig beim KSV, oder?
Ja, haben einige gesagt, auch im Verein. Ich glaube schon, dass ich vorher auch gute Phasen hatte, sage ich mal. Aber wie du sagst, du brauchst Zeit. Mhm. Ich war verletzt. Ich habe in Griechenland ein halbes Jahr nicht gespielt. Ja. Ich habe mich individuell fit gehalten, aber ist natürlich nicht das Gleiche wie auch Mannschaftstraining. Und deswegen auch jetzt ein Eli Ramay, der hat das letzte Spiel im April, glaube ich, gemacht. Der Junge braucht einfach Zeit. Und das ist bei jedem so. Auch bei mir,
das ist ein guter
bei
anderen. Ich kritisiere ihn leider gerade auch ein bisschen heftig, weiß ich manchmal, weil ich mir denke, oh Leute, da kann jetzt mehr gehen eigentlich.
Definitiv. Mhm. Ich glaube, können wir auch erwarten. Der hat Qualität, aber der hat lange nicht trainiert, der hat lange nicht gespielt. die Jungs, die brauchen einfach Zeit. Und das war bei mir einfach das Gleiche. Ne? Also du brauchst einfach Spielzeit. Und Freiburg war ein gutes Spiel von uns allen, glaube ich. Hätten wir auch verdient gewinnen müssen eigentlich. Aber so ist der Fußball leider.
Du bist natürlich Vollprofi durch und durch. Hast es jetzt quasi schon geschafft, mich von der Aktualität quasi ein bisschen abzulenken, ja, auf das Freiburg-Spiel von damals. Ich kehre trotzdem nochmal kurz zurück zur Aktualität. Jetzt hast du so viel Erfahrung in deiner Profikarriere schon sammeln können. Wie kommt ihr jetzt aktuell aus der Situation raus? Wir dürfen es ja auch nicht schwärzer malen, als es ist. Ihr habt einen tollen Start in diese Saison gehabt. Klar, punktemäßig hätten sogar noch deutlich mehr sein können, wenn man an die beiden Unentschieden denken in Alzenau und gegen Groß-Asbach mit den späten Ausgleichstoren jeweils des Gegners. Für mich übrigens, ich weiß, für alle, die nicht dabei waren, vielleicht ein bisschen verwunderlich, vor allem das Spiel in Sandhausen, für mich so ein Unding, wo ich denke, das hätte man eigentlich nicht nur unentschieden spielen müssen, das hätte man gewinnen müssen, weil ihr die klar bessere Mannschaft wart. Die Kreativität nach vorn, auch dank dir, hat schon immer gepasst. Ihr kriegt ein bisschen zu viel Gegentore, ehrlicherweise. Jetzt nicht nur in der letzten Woche, sondern schon ganz allgemein. Ist das vielleicht das, wo ihr dran arbeiten müsst?
Ja, die Kompaktheit, also die Abstände, auch das Sichern untereinander. Du musst von hinten halt einfach das Gefühl dann geben, okay, du kannst drauf gehen, ich bin da. Das ist eine Kommunikation, die dann vielleicht auch fehlt. Geht dann meistens von hinten einfach los, ne? Auch in Torwartposition, der alles sieht, dann die Innenverteidiger und dann die Sechs, dass die alles steuern. Fängt natürlich immer vorne an, mit dem Anlauf natürlich auch, aber ja, wir sind dann immer in den entscheidenden Momenten einen Tick zu weit weg vom Gegenspieler und da müssen wir dran arbeiten und das haben wir jetzt schon angefangen und ich glaube, da ist jetzt auch der Schwerpunkt drauf, dass wir einfach die Zweikämpfe annehmen, dass wir eine gute Struktur haben gegen den Ball, vielleicht dann auch mal ein bisschen tiefer fallen, dass wir die Linien, dass wir nicht so viel Platz zwischendrin haben. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber ja, wir müssen einfach uns gegenseitig sichern, aggressiv sein in Zweikämpfen, eine gute Intensität auf den Platz legen.
Was dich ehrt ist, du hast dich eben selbst auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, hast den verschossenen Elfmeter zum einen angesprochen, in Freiburg ehrlicherweise unterkante Latte, würde ich jetzt sagen, das kann schon passieren. Wie viel Schuld gibst du dir trotzdem, zum Beispiel, wenn wir an die, soll man mal sagen, unnötige, manche sagen dumme, gelb-rote Karte dann denken, aus dem Balingen-Spiel, du hast gefehlt dann gegen Waldorf?
Definitiv. Ich muss ehrlich sagen, meine erste gelbe Karte war schon,
es war ein klares Foul an dir.
Meiner Meinung nach war es ein Foul. Ich falle nach vorne, ich nehme den Ball in dem Moment in die Hand, weil ich dachte, okay, ich kriege einen klaren Freistoß. War dann nicht der Fall.
Hatte nicht das Foul gepfiffen, sondern dein Handspiel.
Genau, richtig. Wo ich dann schon sage, okay, alles klar. Und dann sind es halt die Emotionen, die ich dann vielleicht auch nicht in dem Moment unterdrücken konnte.
Bei der Gelb-Roten dann.
Bei der Gelb-Roten. Für mich war es ein Handspiel, aus meiner Perspektive. Ich spiele den Ball in die Mitte. Er kriegt den aus kurzer Distanz, ob es dann ein Elfmeter ist oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber dann erwarte ich von einem Schiri, dass er dann sagt, hey Rupi, du hast schon gelb, geh weg. Ja. Oder du kriegst eine gelb-rote Karte. Ja. Und ich bin auf dem Weg zu ihm, emotional. Und dann gibt er mir direkt die gelb-rote Karte, wo ich dann denke, bisschen Fingerspitzengefühl. Ist es ein 90. plus, ich weiß nicht. Sag doch einfach, hier, sorry, verpiss dich, du hast eine Karte, sonst fliegst du vom Platz. Kam nicht. Und das ist dann das, wo ich sage, das ist auf einem anderen Niveau ist es gegeben. Die sagen, hey, es reicht bis hierhin, wenn du jetzt weitermachst, dann fliegst du runter. Und das war halt nicht der Fall. Und da sage ich dann, unnötig am Ende natürlich, aber das gehört dazu. Emotionen gehören zum Fußball dazu.
Ja.
Und das war halt in dem Fall dann.
Super erklärt und ich kann dich auch beruhigen, der Trainer ist trotz deiner gelb-roten Karte unglaublich froh, dich im Team zu haben. Wir hören mal René Klingbeil über Lukas Rupp. René, Ruppi trifft gerade aktuell richtig gut. Du machst ihn auf seine alten Tage noch zum Torjäger, kann das sein?
Ja, ich hoffe. Er macht es richtig gut, ist ein Top-Spieler, vor allem auch ein Top-Junge, ein ganz sauber Charakter, der der Mannschaft unheimlich viel hilft. Die Einstellung, die er mitbringt, dieses Vorbild, ist einfach brutal. Das freut mich einfach, ihn da tagtäglich zu sehen und auch zu trainieren. Und bin sehr, sehr dankbar, dass er bei mir in der Mannschaft ist.
Was macht ihn ganz konkret so wichtig für die Mannschaft?
Er hat herausragende Qualitäten. Er hat, sag ich mal, auch schon höherklassig gespielt, hat dort sich auch Jahre gehalten. Das siehst du einfach. Und vom Körper her ist er dort, sag ich mal, einfach durch die Pflege, die er da auch rein investiert, auf einem guten Stand, kann er mittlerweile auch die 90 Minuten gehen. Das war zum Anfang noch nicht ganz so. Da hat er sich einfach hingearbeitet und das macht ihn zu einem ausgewöhnlichen Spieler.
Du hast das, darf ich mal verraten, bei einem Sponsoren-Event vom KSV mal gesagt, er kommt zwar mit dem Maserati vorgefahren vor dem Training, aber in der Kabine ist er ein ganz normaler Typ. Also ich übersetze das mal, mit dem Maserati kommt er vorgefahren, in der Kabine ist aber ein Käfer. Ja, ohne Star-Allüren?
Ja, hat er gar nicht. Ich ziehen da mal ein bisschen mit auf, dass er mit der guten Motorisierung hier ankommt, aber intern ganz normal auf Augenhöhe, auch zu den jüngeren Spielern, lässt da überhaupt nichts raushängen und das macht ihn, glaube ich, auch da nochmal speziell.
Also Lukas, du prahlst nicht damit, aber du liebst schon schnelle und schöne Autos.
Definitiv, definitiv.
Also, komm, wir machen mal ein kleines Quiz, ja. Ich habe mal so ein paar Motorengeräusche aufgenommen. Okay. Ja? Also jetzt nicht bei euch draußen auf dem Spielerparkplatz, sondern ganz allgemein. Und du musst erraten, aus welchem Auspuff sie kommen. Ja, wir versuchen es mal. Also hier ist das erste Auto.
Formel 1?
Ist ein Modell, das auch in der Formel 1 unterwegs ist, ja. Also wir dürfen uns mal sagen, wir werden heute übrigens auch videotechnisch aufgezeichnet von Christian Derke von Media Green und er hat eben gesagt, das klingt so blechern, das ist ganz eindeutig.
Okay.
Ja, das ist ein Ferrari.
Ferrari,
das ist
okay.
Ein Klassiker. Okay. Ja, Ferrari, okay. Ja. Dann der nächste, auch ein sehr bekanntes Modell, mal sehen, ob du das erkennst.
Porsche?
Ja, ein Porsche 911, ja, genau. Okay, und der letzte ist ein kleiner Scherz. Ist kein Kühlschrank, auch wenn es so klingt.
Gaga sein Traktor.
Genau, auch eine gute Idee. Er ist auf jeden Fall ein deutsches Modell, dauert ein bisschen, bis er anläuft, können wir ja jetzt. Ja, aber jetzt kommt er.
Ein schöner alter Mercedes.
Nee. Aber ein schöner alter Käfer ist es.
Ja, okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
Ja, stark. Also, ich habe gehört, die Autos werden dir aber auch, also schöne Autos werden dir manchmal zum Verhängnis. Jetzt kommt so ein Insider. Und zwar habe ich gehört, dass du mit deinem Maserati zum Gespräch deines Vermieters gefahren bist, als du eine neue Wohnung hast mieten wollen, hier in Kassel.
Genau.
Als du deinen Vertrag verlängert hast im Sommer und bist mit dem Maserati davor gefahren und hast aber dann mit dem Vermieter den Mietpreis nochmal verhandeln wollen. Und der Vermieter soll dann auf dein Auto geguckt haben und gesagt haben, ja Junge, da wärst du mal lieber mit dem Käfer gekommen.
Nee, das stimmt nicht ganz. Mhm. Ehrlich gesagt hatte der Timo Mäntel
ja.
Und der Zeugwart hat gesagt, nimm doch lieber mein Auto, bevor du mit deinem vorfährst,
ja.
Damit er nicht gleich sieht, was du für eine Karre fährst.
Mhm.
Habe ich dann nicht gemacht. Allerdings war auch der Vermieter, der ist echt ein sehr netter.
Ja.
Von daher, die Wohnung ist top und da zahle ich gerne dann den Preis für.
Aber er ist nicht runtergegangen mit dem Preis.
Dann. Er ist nicht runtergegangen, nee, ja. Nee, der ist nicht runtergegangen.
Ja, okay,
aber er hat jetzt auch eine Dauerkarte und ich habe ihm schon gesagt, also wenn ich nochmal verlängern sollte, dann müssen wir am Preis nochmal was machen.
Ja, stark. Also damit erübrigt sich die Frage, von wem ich die Geschichte habe. Sie stammt natürlich von Timo Mäntel, eurem Betreuer.
Hat er wieder was Falsches erzählt, hä?
Naja, er hat es vielleicht ein bisschen ausgeschmückt, aber macht es interessanter für den Podcast. Ne?
Genau.
Genau. Du hast jahrelang für Borussia Mönchengladbach gespielt, haben wir am Anfang ja schon drüber gesprochen. So, und jetzt kommt wieder Timo Mäntel ins Rennen, denn jeder, der Timo Mäntel kennt, weiß, das ist ein ausgewiesener, eingefleischter Fan vom 1. FC Köln. So, und mehr Erzfeindschaft zwischen...
Ja! Nein, Spaß. Ja,
also Lukas hat mal nicht. Kurz... aber er hat sie wieder hingelegt.
Spaß,
ja.
Genau. Spaß.
Aber beim Stichwort 1. FC Köln musstest du die rote Karte zeigen.
Richtig.
Genau. Also Timo hat ist ein ausgewiesener Fan des 1. FC Köln, das kann man gar nicht übersehen. Ich war jetzt noch nicht in seiner Bude, aber ich weiß, dass da die Tapeten in Rot-Weiß glitzern und so. Und du hast sogar bei Timo Mäntel mal übernachtet.
Richtig.
Ja, vor der Köln-Tapete.
Ja, schrecklich, schrecklich. Deswegen habe ich auch so schlecht geschlafen. Ich bin krank geworden. Ich glaube, das war der Grund.
Ja.
Ja, das war die Zeit ganz am Anfang, Vorbereitung. Mhm. Ich war auf Wohnungssuche und war dann in einer Unterkunft, wo ich nicht so happy war.
Mhm.
Und dann hatte der Timo gesagt, ey, komm doch zu mir, ich habe ein Gästezimmer.
Wusstest du, dass er Köln-Fan ist?
Ja, natürlich. Ja. Ich war schon öfters beim Timo, Fußball schauen und so. Mhm. Ist nicht zu übersehen.
Mhm.
Ist nicht zu übersehen. Also überall. Steht auch ein Geißbock rum.
Mhm.
Du wirst gar nicht wissen, was der schon alles mitmachen musste.
Ja. Der Geißbock.
Der Geißbock, genau. Irgendwann ist er nicht mehr da, habe ich ihm schon gesagt. Ne? Und natürlich viele Trikots von Podolski und allen. Also ist echt nicht zu übersehen.
Und der Türklingel ist wahrscheinlich, wenn eine Trömmelche jeht, oder was?
Ja, genau.
Ja,
sowas.
Genau.
Ja. Ja.
Also wir hören mal. Ruppi hat mir natürlich auch ein bisschen was erzählt. Unter anderem zum Besuch damals von dir bei ihm zu Hause. Also hier ist Timo Mäntel.
Es war am Anfang bestimmt nicht so einfach, aber ich habe familiär da schon Ja, so ein Problem mit meinem Vater, der ist auch Gladbach-Fan und somit war ich das ein Stück weit gewohnt.
Und du hast ihn sogar zu dir nach Hause eingeladen, er durfte bei dir zu Hause schon übernachten und das muss man als Gladbach-Fan ertragen, weil dein Haus ist erkennbar als Köln-Fan.
Ja, ich habe dann schon eine gute Seele und bevor er unter der Brücke schläft, habe ich gesagt, komm her, dann kannst du eine Woche hier pennen und das hat er auch gemacht und da gab es auch die eine lustige Geschichte, weil mein Haus oder mein Wohnzimmer ist wirklich voll mit Köln-Utensilien und dann hat er einen Patrick Herrmann angerufen. Mit
ehemaliger Gladbacher Spieler.
Ja, musste jetzt nicht neu erwähnen und hat einen Videocall gemacht und hat er das Wohnzimmer gezeigt und hat der Herrmann gesagt, jetzt reiß mal die ganze Scheiße da von den Wänden, hat er aber nicht gemacht.
Ihr seid richtig gut befreundet aber inzwischen, Lukas und du.
Ja, im Fußball immer schwierig mit Freundschaft, aber in dem Fall würde ich schon sagen, ja.
Und trotzdem foppt ihr euch auch so ein bisschen. Ihr zieht euch natürlich gegenseitig auf. Was zum, mit was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel habe ich mal unten beim KSV mit meinem Zeugwartbüro, was ich zusammen mit dem Uwe Heller teile, eine Autogrammkarte von ihm bekommen im Gladbach-Trikot und dann stand da drauf für den treuen Fan Timo. Dann habe ich aber als Gegenpart habe ich ihm seinen Spind mit Köln-Aufklebern vollgekleistert.
Was hat er gemacht?
Danach ist er dann, eine Woche später ist er dann in unseren Eisschrank in der Kabine und hat dann meinen ganzen Raum mit Eis befüllt. Also da war alles voller Eiswürfel und somit geht das halt hin und her.
Ja, geile Geschichten. Also das ist ja genau das, was wir im Podcast auch hören wollen. Also ihr habt schon Spaß miteinander, ihr beiden.
Definitiv. Mhm. Also mit Timo kann man jeden Spaß haben. Mhm. Kriegst auch immer was zurück. So muss es auch sein. Das ist ein Nehmen und Geben. Ne? Also.
Mhm. Darfst du noch nach Gladbach jetzt eigentlich, nachdem Patrick Herrmann dich damals angerufen hat und du sitzt da wirklich vor der Köln-Tapete vor dem Geißbock bei Timo Mäntel?
Ja, natürlich. Ich hatte sogar mit Patrick gesprochen wegen dem Derby dann auch gegen Köln. Mhm. Mal gucken, ob das klappt, dass wir da zusammen hinfahren.
Mhm. Und jetzt hast du deine Schienbeinschoner natürlich noch nicht an. Du hast heute Morgen trainingsfrei gehabt, dürfen wir mal sagen. Wir zeichnen den Podcast auf am Dienstagmittag. Da gibt es eigentlich zwei Trainingseinheiten. Du hast heute Morgen noch frei gehabt, deswegen hast du die Schienbeinschoner jetzt noch nicht an. Ich weiß aber auf deinen Schienbeinschonern. Da steht auch was ganz Besonderes drauf.
Ja, darfst du mal raten, wer das gemacht hat?
Ja, Timo Mäntel. Was hat er drauf geschrieben?
I love Köln.
Ja, genau. Und du spielst aber mit denen.
Ich spiele mit denen, ja. Bisher hat es Glück gebracht, sage ich mal. Ich habe die schon öfters verschenkt auch, weil kleine Kinder dann nach dem Spiel immer gefragt haben und dann gebe ich die mal raus. Deswegen dann auch öfters mal neue. Ich habe auch schon auf einem was anderes drauf geschrieben. Gegen die Kölner natürlich. Ja. Den hat er dann versteckt erstmal. Aber ja, das gehört dazu.
Ja, ist super. Und Timo lobt dich übrigens. Er sagt, der Ruppi fördert, der fordert aber auch. Und hat mir eine Geschichte erzählt, dass du zum Beispiel gesagt hast, wir brauchen unbedingt eine Eistonne hier in der Kabine. Die gab es noch nicht, bevor du hierher gekommen bist.
Wichtig, Regeneration, vor allem halt nach englischen Wochen. Ne? Und das sind Kleinigkeiten, die dann den Unterschied auch machen. Deswegen hatte ich gefragt, ey, ist es nicht möglich? Ne? Und wenn es dann vom Verein nicht möglich ist, dann bin ich der Letzte, der dann sagt, okay, dann gebe ich was dazu. Ne? Aber wurde dann sofort auch umgesetzt. Jetzt haben wir bei jedem Auswärtsspiel sogar eine Eistonne. Von daher ist es schon gut. Die nimmst dann auch mit. Ne? Also so sollte es sein einfach.
Am Anfang saßt du aber, glaube ich, als Einziger in der Eistonne, hat er mir erzählt.
Ja, so viele haben es nicht gemacht, aber ja, die sehen es dann auch, ne? Dass, wenn ich das mache, also ich mache es ja nicht einfach nur aus Spaß. Natürlich bin ich noch ein bisschen älter, mein Körper braucht ein bisschen mehr Pflege wie ein 20-Jähriger, definitiv. Aber es gehört dazu, wenn man in dem Alter dann schon damit anfängt, es hat einen Mehrwert.
Und du hast eben, das hast du so im Halbsatz nur gesagt, das ehrt dich aber ja total, du hast eben gesagt, du beteiligst dich dann auch, ne? An sowas. Ich habe auch gehört, dass du hin und wieder auch einfach mal einen Monat einen Kaffee bezahlst für eure Betreuer.
Ja, also das sind Kleinigkeiten, ne? Ich hatte das Privileg, hoch zu spielen, ich habe gutes Geld verdient. Da will ich dann auch schon da was zurückgeben, wenn ich das kann. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt da jede Woche irgendwie was spendieren soll oder muss. Das erwartet auch gar keiner. Aber für mich ist das irgendwie dann auch selbstverständlich, auch dann am Geburtstag dann mal was Ordentliches zu bringen oder ja, so Sachen halt dann mit Kaffee. Einfach weiterzuhelfen.
Großartig. Und du hast es jetzt angesprochen, passt wie die Faust aufs Auge. Also du hast hochklassig gespielt. Jetzt tauchen wir mal so ein bisschen ein in deine Fußball-Vita. Du hast schon gesagt, du hast in Karlsruhe angefangen. Auch dort in der zweiten Mannschaft zunächst mal. Dann in die zweite Liga beim KSC hoch. Und 2011 ging es dann zunächst mal nur für ein halbes Jahr nach Gladbach. Und auch da habe ich in den Kader geguckt. Das ist eine unglaublich geile Truppe aus heutiger Zeit, weil ihr wart damals alle noch sehr jung. Marc-André Ter Stegen hinten im Tor, Patrick Herrmann eben angesprochen, du selbst, Marco Reus war mit dabei. Ihr wart alle, wie gesagt, so im gleichen Alter, 2021. Ich glaube, Marco Reus war so anderthalb, zwei Jahre älter.
Genau.
Trainer war Lucien Favre. Das war schon eine tolle Truppe damals, ne?
Ja, wenn du als kleiner KSC-Bub, ich bin damals mit Matthias Zimmermann, wir sind zusammen gewechselt, das war auch ein großes Talent, Rechtsverteidiger, sind wir gleichzeitig gewechselt, das war dann für mich ein bisschen einfacher, weil, wie du gerade sagst, die ganzen Namen, da hast du noch einen Dante, einen Juan Arango, ja, Bobadilla, ja, Mike Hanke, ja, das sind alles gestandene Profis gewesen, die hatten auch eine schwierige Saison davor, die wären ja fast abgestiegen. Die hatten ja gegen Bochum die Spiele.
Ah, richtig, das war das, ja. Mhm.
Und zu der Zeit war ich gerade im Urlaub auf Ibiza und habe dann mit meiner Familie das Spiel geschaut. Mhm. Und für mich war natürlich schon wichtig, ich wollte in die erste Liga damals und habe natürlich dann mitgefiebert. Ne? Und dann haben sie es geschafft und war natürlich schon ein großer Sprung dann zu einem riesen Traditionsverein wie Gladbach vom KSC. Was dann ein bisschen zu früh war, wie gesagt, deswegen auch nur die, ich glaube auch drei Einsätze, das halbe Jahr hatte ich.
Ja.
Und dann wurde ich ausgeliehen nochmal in die zweite Liga nach Paderborn, was für mich in dem Moment einfach der richtige Schritt war.
Kommen wir gleich drauf. Aber Lucien Favre hat dir zunächst das Vertrauen, in Anführungszeichen das Vertrauen geschenkt. Du hast, das müsste wahrscheinlich der Saisonstart gewesen sein.
Im Pokal.
Pokal war das? Im Pokal hast du den ersten Einsatz bekommen?
Genau, Pokal ist ja immer eine Woche vor dem ersten Bundesligaspiel.
Ah, das war das Pokalspiel.
Im Pokalspiel bin ich gestartet.
Gestartet,
und,
okay.
Genau, richtig. Und dann hatten wir in München.
Ja, genau. Das Spiel habe ich jetzt gesehen, das Bundesligaspiel.
Und da sollte ich, wenn der Juan Arango, der kommt von der Südamerika-Reise, kam er zurück, wenn er nicht sich gut fühlt, dann wäre ich gestartet in dem Spiel.
Okay.
Ne? Und dann kam er zurück
und
Juan hat sich gut gefühlt und dann spielt er natürlich. Ne?
Genau, und das und da bist du aber trotzdem noch reingekommen. Eine Minute, ehrlicherweise, hast du noch gespielt.
Plus Nachspielzeit. Die
darf man
nicht vergessen. Genau.
Und weißt du noch, für wen du eingewechselt wurdest sogar?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich
Marco Reus.
Philipp Lahm gespielt habe.
Gegen Philipp Lahm?
Genau.
Und Marco Reus hat, für den bist du damals in der 90. gekommen, war am 7.8.2011. Und da habe ich natürlich jetzt trotzdem auch mal auf den Kader des Gegners geguckt. Wenn es Bayern München ist, dann guckt man da mal genau drauf.
Kennt man alle gar nicht, ne?
Nee, kennt man gar nicht, genau. Also einen hast du eben schon genannt. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar andere. Schweinsteiger, Robben, Groß, Müller, Neuer.
Nicht verkehrt, ne?
Muss ein geiles Erlebnis gewesen sein, oder? In München dann da reinzukommen?
Ja, erstes Bundesligaspiel in München und dann auch noch gleich ein Sieg, war für mich schon was sehr Besonderes, definitiv.
Du bist dann bis zur Winterpause, hast eben in Anführungszeichen nur noch zwei weitere Kurzeinsätze bekommen, bist im Winter 2012 dann verliehen an den SC Paderborn. Das ist aus heutiger Sicht, aus unserer heutigen Sicht beim KSV dein wichtigster Wechsel gewesen, denn beim SC Paderborn bist du auf Sören Gonter getroffen.
Richtig.
Mit dem, jetzt muss ich sagen, hättest du eigentlich zusammenspielen sollen. Der arme Sören hat sich das Kreuzband gerissen, ich glaube im ersten oder zweiten Spiel nach der Winterpause. Das heißt, ihr habt nur ein oder zwei Spiele zusammen gemacht, oder?
Genau, also ich erinnere mich in der Zeit, ehrlich gesagt, wenig an Sören auf dem Spielfeld.
Ja, aber war ja nicht da.
Aber er war immer so in der Kabine und ich war da auch noch jung. Ne? Also das war dann auch einer, der dich immer irgendwie auch mal in den Arm genommen hat und gepusht hat und so, ah, hast du gut gemacht.
Ja, und wir hören ihn später auch noch, da passt er inhaltlich dann besser. Jetzt hören wir einen anderen damaligen Mitspieler in Paderborn, den wir alle hier in der Regionalliga Südwest vor allem noch als Torschützenkönig aus der Regionalliga Südwest kennen, und zwar Nick Proschwitz. Das hatte ich jetzt gar nicht in Erinnerung, dass der damals in Paderborn dann auch mit euch beiden, also mit Sören und mit dir, zusammengespielt hat. Darf ich an der Stelle schon mal verraten, also wir werden jetzt so ein paar Wegbegleiter noch hören von Lukas, und die hat natürlich Sören alle vermitteln können, ist ja klar, da haben wir die Kontakte über Sören natürlich bekommen, von daher vielen Dank an der Stelle nochmal an Sören. Also wie gesagt, jetzt hören wir Nick Proschwitz, der war dann vor ein paar Jahren Torschützenkönig auch in der Regionalliga Südwest mit der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, hat in der Saison 2011-2012 aber mit Lukas zusammen in Paderborn gespielt.
Ja, servus Ruppi, Nick Proschwitz hier. Ich freue mich natürlich, dass es dir gut geht und dass du mit unserem gemeinsamen Freund Sören Gonter die Regionalliga Südwest unsicher machst. Ich habe ja auch am Ende meiner Karriere in der Liga gespielt, wurde dort Torschützenkönig. Wollte ich mal wissen, wie das für dich ist, ob es vielleicht auch noch ein Ziel ist, am Ende nochmal einen Torschützenkönig-Titel oder zumindest einen Topscorer-Titel einzusammeln. Bis dahin, lass es dir gut gehen, bleib gesund und liebe Grüße, alles Gute weiterhin.
Ja, nett, dass er sich gemeldet hat, finde ich, oder?
Freut mich, ja. Wir hatten damals eine gute Zeit. Mhm. Er war ja auch in England. Mhm. Und ich hatte mich eine Zeit lang auch in Hoffenheim fit gehalten, als ich aus England kam. Mhm. Da war ich bei der zweiten Mannschaft, da war er auch da. Haben uns natürlich auch ausgetauscht und ein cooler Typ, hat auch eine tolle Karriere hingelegt. Und glaube auch ziemlich happy jetzt da in Hoffenheim.
ist Co-Trainer jetzt, ne? Bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, ne?
Genau.
Genau, jetzt fragt er dich, Mensch, komm, wie wär's denn nochmal, Torschützenkönig zu werden? Aktuell 4 Tore, bis auf Fabian Eisele, der hat 11 Buden gemacht, ist noch ein Weg.
Ist noch ein weiter Weg. Mhm. Brauchen wir noch einige Elfmeter auch? Nein. ja, das war noch nie mein ja. Hauptbusiness. Mhm. Natürlich ist wichtig, Mittelfeld, du brauchst Torgefahr. Mhm. Von daher, da werden auf jeden Fall noch welche dazukommen. Ob ich die Kanone bekomme, glaube ich nicht. Dann würde ich eher auflegen für Benny, ja, dass er sie bekommt. Der macht es bisher auch sehr gut, wenn er einsatzbereit ist.
Ja.
Den müssen wir einfach so hinkriegen, dass er beständig ist und dass er verletzungsfrei bleibt.
Ja, genau. Oder eben Danny Breitfelder, der jetzt noch mit dazugekommen ist. Wir nehmen Jan Dahlke noch mit dazu, gerne aus der Rückrunde der vergangenen Saison, der mit seinen 12 Toren vor allem natürlich auch von dir und von Adrian profitiert hat. Deswegen sehe ich es auch, wie du. Es geht ja nicht nur darum, wer die Tore schießt, sondern wie ihr spielt, wie ihr sie vorbereitet. Und das ist ja dann letztlich auch eine Teamleistung. Kommen wir nochmal zurück auf das Jahr 11-12 dann beim SC Paderborn. Das war dann ein bitteres Saisonende für euch alle, vor allem für den SC Paderborn. Ihr seid ganz knapp am Aufstieg gescheitert. Ich glaube, es war sogar der allerletzte Spieltag, das Spiel in St. Pauli damals. Wärst du sonst geblieben damals in Paderborn, wenn es geklappt hätte mit dem Aufstieg?
Möglich. Hm. Ich weiß jetzt nicht. Ich hatte eine gute Zeit, aber ja, wenn du dann bei Gladbach unter Vertrag bist, ich glaube, wir haben dann auch Europa League mit Gladbach in der nächsten Saison gespielt, dann will man das schon wahrhaben und das war auch der Grund, warum ich damals dann den Schritt gemacht habe nach Gladbach. Ich wollte mich da dann durchsetzen, aber trotzdem war für mich das in dem Moment absolut richtig. Was dann passiert wäre, wenn wir wirklich aufgestiegen wären, kann man so jetzt schlecht sagen, aber auch unter Roger Schmidt damals, muss ich sagen, Top-Trainer, war ich echt happy. Also ich hätte es mir vielleicht dann schon vorstellen können, aber das sind so viele Wenn und Aber. Ich hatte Vertrag bei Gladbach und wollte dann auch in dem Moment zurück.
Ja, und es sind dann tolle Leute noch dazugekommen. Also bist dann bis 2014 in Gladbach geblieben. Also da kamen dann so Leute da dazu wie Krane Chaka, Philipp Dahms, Luc de Jong, Oscar Wendt, Maxel Kruse, Raphael kam mit dazu. Und Christoph Kramer zum Beispiel auch. Ich glaube, mit dem bist du heute auch noch, ja, ich weiß nicht, befreundet, aber ihr habt auf jeden Fall noch Kontakt, ne?
Ja.
Also schon richtig gut. Wie oft sieht man sich so? Also zum Beispiel so ein Christoph Kramer oder ein Patrick Herrmann?
Selten. Natürlich hat jeder sein Leben. Meistens dann im Urlaub. Also Christoph habe ich auf Ibiza getroffen, im Sommerurlaub.
Zufällig?
Mehr oder weniger zufällig, genau. Aber ansonsten ist es ja echt schwierig. Also Patrick habe ich gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Man schreibt sich dann ab und zu. Vor allem dann auch, ja, Social Media, siehst du ja, er ist gerade im Urlaub oder ist da unterwegs. Es wird Zeit, dass ich auf jeden Fall mal wieder nach Gladbach gehe und da einfach mal bei ein paar bekannten Gesichtern vorbeischaue im Stadion und danach natürlich auch. Das steht schon die ganze Zeit auf meiner Liste, aber es ist immer schwierig. Du bist dann ja auch selbst im Rhythmus und willst dann in der freien Zeit dann vielleicht auch im Urlaub ein bisschen abschalten. Aber ja, sollte ich auf jeden Fall mal machen.
Mir fällt ein Spiel ein. Also könnte zum Beispiel das Derby gegen Köln. Dann fährst du mit dem Timo zusammen nach Gladbach. Ne?
Zum Beispiel.
Eine lustige Runde dann im Auto wahrscheinlich.
Das
ein Geißbock hinten im Kofferraum.
Auf keinen Fall. Nicht, wenn ich war.
Du bist dann 2014, dann bist du zurückgekehrt nochmal nach Ostwestfalen zum SC Paderborn, die inzwischen aufgestiegen waren in die erste Liga. Dann fest verpflichtet von denen, hast ein Jahr dort gespielt, 31 Spiele, 4 Tore. Dann ging es zum VfB Stuttgart in der Saison 15-16. Auch da macht es schon mal wieder Sinn, mal so ein bisschen drauf zu gucken, wer da unter anderem mit dabei war. Timo Werner war damals mit dabei und Kevin Großkreuz, das klingt nach viel Spaß, war wahrscheinlich, du lachst schon, war viel Spaß.
Ja, klar.
Ja? Wie heißt er?
Fisch.
Der Fisch.
Fischkreuz.
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 Warum
so,
Fischkreuz?
So nennt er sich selbst. Ich weiß, keine Ahnung, aber so nennt er sich.
Ja, also ihr hattet viel Spaß. Was? Ich sag mal, das hat man auch so ein bisschen gelesen, wenn man so ein bisschen in so Artikeln von damals mal geschaut hat. Also da hast du auch so ein bisschen den Ruf wegbekommen, dass du schon auch nicht nur auf dem Platz ein guter Spieler warst, sondern auch schon ein bisschen Party machen konntest.
Wer erzählt das denn?
Ach, einige.
Ja?
Ja.
Ja, also Stuttgart hat mir schon sehr gut gefallen, privat und auch sportlich, muss man ehrlich sagen. Also, und wenn du halt dann auch Erfolg hast, natürlich in dem Fall, am Ende sind wir abgestiegen, was natürlich eine Katastrophe war, aber da kann man dann schon das eine oder andere Mal weggehen und gut weggehen. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ja, das habt ihr gemacht. Und du hast mich ja gerade gefragt, wer erzählt denn sowas? Also einen habe ich zum Beispiel erwischt oder beziehungsweise Sören hat einen erwischt. Dein damaliger Mitspieler beim VfB Stuttgart, Philipp Heise, und der erzählt genau sowas.
Ruppi, mein Lieber. Philipp Heise hier, dein alter Weggefährte. Ich darf dir eine Frage stellen. Und zwar, damals beim VfB Stuttgart warst du sehr gut am Ball. Aber du warst auch sehr gut samstagabends in den Clubs unterwegs. Bist du über die Jahre eigentlich ein bisschen ruhiger geworden oder gibst du immer noch so viel Gas? Das interessiert mich. Und hör auf, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen. Also sei ehrlich zu deinen Zuhörern und viel Spaß noch beim Podcast. Also, halt die Ohren steif. Ciao.
Also.
Ach, der Philipp. Ja. Ach, herrlich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ich auch nicht, aber schön ist es trotzdem. Wo wart ihr denn feiern? Wie oft wart ihr feiern? Wie wart ihr feiern?
Also ehrlich gesagt, nur wenn wir auch
natürlich
gewonnen haben oder vielleicht mal einen Punkt geholt haben gegen die Bayern oder sowas, dann waren wir in Stuttgart unterwegs. Es gab einen Griechen, wo du lecker gegessen hast, und danach wurde es dann zum Club und da waren wir dann meistens.
Ja, und jetzt hat er aber ja auch gefragt, nicht nur wo du damals feiern warst, sondern ob du immer noch so viel feiern gehst. Gehst du denn immer noch so viel feiern?
Nee,
nein?
Überhaupt nicht.
Bist du in der Eistonne jetzt hier?
Ja, das gehört dazu, aber natürlich gehört dann auch mal ein Bierchen dazu, ganz klar. Hängt aber auch echt davon ab, wie es läuft. Also ich bin jetzt keiner, der nach einer Niederlage dann da irgendwie sich irgendwo feiern lässt, das jetzt sowieso nicht. Aber zum Beispiel hatten wir in der Hinrunde letztes Jahr, hatten wir Mannschaftsabend nach dem Spiel gegen Hoffenheim, wo wir verloren haben, ich glaube 4-2. Und das ist für mich dann auch so ein Zeichen, möchte ich nicht. Ne? Also danach einen Mannschaftsabend machen und feiern gehen und so, das spricht mich einfach nicht an, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch da nicht hingegangen. Muss jeder für sich selbst entscheiden natürlich. Aber ich gehe gerne mal raus. Hier in Kassel ist schon schwierig, muss man ehrlich sagen. Ich bin dann eher der auch im Urlaub feiern geht. Ne? Wenn ich dann mal in der Sonne bin und so eine Dayparty, da gehe ich dann gerne mal hin. Aber ansonsten so, die Clubs in Deutschland sagen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so zu.
Okay, und in Kassel gerade aktuell auch nicht so?
Ja, ich war mal auf der Fritze mit ein paar Jungs. Nach dem Sieg dann gegen Kickers oder so. Aber ist jetzt auch nicht häufig der Fall.
Und Ruppi, ich kann überhaupt nichts dafür, weil deine Ex-Kollegen verbinden dich erstaunlich wenig mit Training und Fußball, sondern vor allem eher mit Party und Weggehen. Beim nächsten wird es jetzt nicht ganz so krass, aber es ist ebenfalls ein Mitspieler noch vom VfB Stuttgart, kennen wir alle, Mittelstürmer damals.
Ginczek?
Ja, Daniel Ginczek. Und der hat auch eine entsprechende Frage an dich.
Hallo Ruppi, der Gini hier. Viel Spaß beim Podcast. Dein Chef hat mich höchstpersönlich darauf angesetzt, dir eine Voice zu senden. Und deswegen bleiben wir hier auch komplett seriös. Und ja, hab sehr genossen, mit dir zusammenzuspielen. Wünsche euch viel Erfolg für die Saison. Hoffe, dass du die Jungs da in Kassel gut anführst. Und Gas gibt's auf dem Platz. Und ja, zu unserer Zeit in Stuttgart eigentlich nur ganz kurz. Was war so dein Lieblingsrestaurant? Ich kann es mir denken oder beziehungsweise ich weiß es ja. Und bist du heute noch oft in Stuttgart? Und was verbindest du mit der Zeit? Also viel Spaß euch und bis bald mal. Ciao, ciao.
Ja, danke an der Stelle übrigens mal an alle, ne, die sich da jetzt geäußert haben. Also in dem Fall Daniel Ginczek. Ich ahne mal, dass es der Grieche dann war.
Genau, Kavos, der Grieche. Richtig. Ja, der Gini war auch ab und zu mal dabei, ne? Der braucht sich da jetzt gar nicht rausnehmen. Ne?
Warte mal, lass mich überlegen, der spielt der noch?
Nee, der ist auch bei Gladbach.
Richtig, der ist bei Gladbach, genau.
In der Jugend.
Richtig, genau. Also super. Und Ruppi, wir bleiben jetzt kurz im Boulevard. Zu Beginn deiner Profikarriere hast du für viele Schlagzeilen gesorgt. Das Stichwort Ruppinho haben wir schon angesprochen. In Karlsruhe, glaube ich, noch so getauft.
Genau.
Aufgrund deiner geilen Spielweise, deiner Technik. Du bist aber schon aus der Schulzeit heraus, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem sehr attraktiven Model liiert gewesen zum damaligen Zeitpunkt, Noel. Und deine Lebensgefährtin Noelle hat sich dann entschieden, sich im Playboy ablichten zu lassen. Und da hat man ja relativ wenig an, ne, wenn man sich dafür entscheidet. Und ich gucke jetzt so ein bisschen, und aber du ziehst die rote Karte nicht, macht auch eigentlich wenig Sinn, weil ihr seid damals sehr offen damit umgegangen, also ihr beide,
ja.
Ihr habt auch Interviews gegeben in der Bild-Zeitung. Wie war das aber damals für dich, mit einem Playmate zusammen zu sein, und plötzlich warst du nicht mehr nur, hast nicht mehr nur für Schlagzeilen gesorgt, weil du gut Fußball spielst, sondern du lagst dann bei Gynäkologen und Zahnärzten im Wartezimmer auf dem Tisch, plötzlich in der bunten. Oder in der Bild-Zeitung, und es ging nicht um dich, sondern es ging um deine Lebensgefährtin, die im Playboy war.
Ja, erstmal natürlich nicht so einfach. Ne? Mhm. Geht man auch als junger Kerl dann erstmal nicht so einfach mit um. Man möchte natürlich nicht, dass seine Freundin dann halbnackt irgendwo zu sehen ist. Mhm. Ich glaube, das möchte allgemein keiner, findet keiner so toll. Man muss ehrlich sagen, die Bilder sind heutzutage ja schon auch professionell und gut. Mhm. Ich glaube, vor ein paar Jahren oder damals auch vor ein paar Jahren war es nochmal ganz anders. Ich fand es trotzdem in dem Moment nicht passend einfach. Mhm. Hatte ihr das auch gesagt. Allerdings wollte sie es unbedingt, wo wir dann auch gesagt haben, okay, dann machst du es. Mhm. Aber war schon schwierig, auch wenn ich versucht habe, damit locker umzugehen. Ich muss ehrlich sagen, die Kabine, damals in Gladbach, die ist damit auch super locker umgegangen. Mhm. Also da war jeder respektvoll, was mir da auch wichtig war. Ja, natürlich hatte mal der eine oder andere, Martin Stranzl zum Beispiel, unser Kapitän, der konnte sich das dann auch rausnehmen, der sammelt Playboys, ne? Und dann hat er natürlich den auch da gehabt, hat den dann mir mal gezeigt, aber das war dann alles okay. Ja, ich glaube nicht, dass sie dadurch das erreicht hat, was sie erreichen wollte, aber sie wollte es in dem Moment unbedingt, und dann stand ich da in der Öffentlichkeit auch dazu.
Ich finde es super, wie du auch jetzt darüber noch sprechen kannst, auch reflektiert jetzt darüber sprechen kannst, auch ganz offen mal zugibst, dass du es eigentlich gar nicht so toll fandst. Ich finde es aber super auch, dass du damals, oder dass ihr beide auch sehr offen damit umgegangen seid, weil es hätte ja nur zwei Möglichkeiten gegeben, ne? Also oder eigentlich wahrscheinlich im schlimmsten Fall drei, sich sofort zu trennen, ja, oder quasi gar nichts zu sagen, was es nicht besser macht in der Medienwelt, oder eben proaktiv dann eben offen damit umzugehen, weil dann ist es meistens, irgendwann hat sich's auch wieder erledigt.
Genau,
ne?
Lieber einmal was sagen, dann ist das Thema durch, statt dann immer auszuweichen, das kommt dann immer wieder hoch.
Ja. Schließen wir ab damit das Thema. Bleiben kurz nochmal so im Halbprivaten, zu privat soll es ja hier auch nicht werden. Deine Eltern sind beide Lehrer. Dein Vater, habe ich mir auch sagen, ist durchaus auch ein strenger Lehrer, geht auch sehr streng noch mit dir heute also bewertet auch sehr streng deine Fußballspiele. Und kurios, er ist ja selbst erfolgreicher Sportler gewesen früher, Handballprofi bei der SG Leutershausen. Warum bist du eigentlich nicht Handballer geworden?
Ja, sollte ich eigentlich. Wollte es natürlich. Wir sind ja drei Geschwister. Der mittlere hat auch Handball gespielt damals. Mhm. Deswegen war der Haussegen war in Ordnung. Mhm. Dadurch, dass mein Vater Trainer war dann auch, waren wir natürlich jedes Wochenende in der Halle. Mhm. Und ich sollte dann schon auch Handball spielen, hatte aber immer einen Fußball dabei und habe dann aufs Fußballtor geschossen. Mhm. Und irgendwann hat halt dann der Vater gesagt, komm, jetzt geh doch mal zum Handball. Mhm. Hat mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht. Meine Mutter musste dann mit mir dahin und die hat halt gemerkt, oh, der Junge hat gar keinen Bock da drauf. Mhm. Ich saß direkt auf der Bank und wollte nicht. Und dann hat der Daddy halt gesagt, ja gut, dann probiert's halt mal mit dem Fußball. Und da haben sie dann gemerkt, okay, das mir definitiv besser gefällt. Was ja dann auch im Nachhinein vielleicht keine so schlechte Entscheidung war.
Absolut.
Und mein Vater war damit auch super happy. Mhm. Der wollte, dass ich happy bin, dass ich Spaß habe, und das war damit gegeben.
Super. Also er ist heute nicht deswegen so kritisch, weil du zum Fußball gegangen bist und kritisiert dich deswegen, wenn du nicht ordentlich gespielt hast, sondern weil er einfach vom Typ her
einfach, genau, weil er, richtig, weil er halt damals auch viel Erfahrung gesammelt hat im Handball natürlich. Mhm. Und ob jetzt Handball oder Fußball, ist ja erstmal egal. Mhm. Es geht um die Tugenden, und da denkt er ab und zu, er müsste mir was über Fußball erklären können. Da sage ich, Daddy, komm, du hast ja schon recht mit dem einen oder anderen, aber ja, ist natürlich dann auch Vater, der sieht es dann vielleicht dann nochmal ein bisschen anders. Aber ich bin froh, dass ich so einen Kritiker habe. Ich bin auch sehr kritisch mit mir selbst, aber es tut immer gut, dann auch von zu Hause einfach noch jemanden zu haben, ob dann auch Freunde oder auch Eltern, die dir sagen, das war gut, das war schlecht. Das ist ja im Allgemeinen im Leben so. So sollte es sein, dass dass halt die Eltern einem Kind einfach zeigen, wie man sich zu benehmen hat, wie der Weg einfach ist. Da habe ich, glaube ich, sehr gute Vorbilder mit meinen Eltern.
Ja, und vor allem ist es ja super, wenn der Vater nicht einfach nur pflichtbewusst irgendwie nach so einem Spiel anruft und sagt, Mensch, das hast du aber richtig geil gemacht und du hast an dem Tag einen Elfmeter verschossen oder am nächsten Tag eine gelb-rote Karte bekommen. Das macht ja auch keinen Sinn. Das will man ja auch nicht hören. Das glaubt mir ja dann auch nicht.
Nee. Mhm. Das war auch nie der Fall. Mhm. War vielleicht das eine oder andere Mal zu viel, aber lieber so wie andersrum.
Und ich habe aber mal gehört, du hast mal gesagt, Mensch, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte, dann wärst du nicht Handballer geworden, sondern wärst du vielleicht sogar auch Lehrer geworden, ne?
Die haben viel frei. Also einer meiner besten Freunde ist auch Lehrer. Ja. Meine Eltern waren Lehrer. Gefühlt waren sie nur im Urlaub. Und dann dachte ich mir, komm, mache ich auch Sport. Und mein Vater war Englischlehrer. Mhm. Gute Kombi, finde ich. Hätte ich das dann auch gemacht. Hätte dann mein Programm abgespult. Und ja, wäre halt dann viel im Urlaub gewesen.
Ja, also ich hätte jetzt, eure Sommerpause ist auch relativ lang als Fußballer, aber die Sommerpause der Lehrer ist auch relativ lang. Das stimmt, genau.
Ja, ja. Ja gut, aber man muss halt sagen, du fängst ja auch dann, machst 2-3 Wochen frei und dann, also auf hohem Niveau fängst du dann mit deinem privaten Coach an und also viel Urlaub bleibt da dann nicht, ne? Und jetzt, das ist gut in der Regionalliga, dass du im Winter dann auch mal einen Monat frei hast, ob England oder auch Bundesliga, also England spielt ja komplett durch und Bundesliga hast du 2 Wochen, ist dann auch nicht so viel Zeit.
Als würdest du hier in mein Skript reingucken, denn jetzt kommt England ins Spiel, du bist dann nach Stuttgart nochmal zur TSG Hoffenheim gewechselt, 2016 bis 2019, dann quasi deine Bundesliga-Karriere dort fortgesetzt, bist dann 2020 aber tatsächlich ja nochmal ins Ausland gegangen und zwar nach England, nach Norwich.
Wie kam es dazu? Wir waren im Trainingslager in Marbella mit Hoffenheim und ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch eine große Rolle spiele, obwohl ich meine Einsätze hatte, war nicht so ganz happy.
Hast auch schon immer mal in der zweiten Mannschaft dann für Hoffenheim gespielt, glaube ich, zwischendurch, ne?
Kann sein, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ja. Ich dachte einfach, es ist Zeit für was Neues. Mhm. Ich kam ehrlich gesagt nicht so klar zu der Zeit mit unserem Trainer und wollte einfach dann eine neue Herausforderung. Und dann hatte mein Berater, damals noch Roger Wittmann, hatte gesagt, ja, in England, Norwich City ist interessiert, deutscher Trainer.
Daniel Farke,
wollte mal telefonieren und dann haben wir in Marbella, haben wir nochmal telefoniert und dann ging es auch innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen super schnell. Wir sind abgereist und ich bin eigentlich, ich konnte der Mannschaft in dem Moment noch nicht mal Tschüss sagen. Hatte dann noch Geburtstag am 8. Januar. Aha. Da habe ich meine Kumpels, meine Ängsten noch eingeladen in ein Lokal in Heidelberg und habe mich damit eigentlich verabschiedet und bin dann nach England geflogen.
Ja, Farke war nicht der einzige Deutsche, also war der deutsche Trainer, aber mit dir waren es dann, glaube ich, sogar 5 deutsche Spieler, ne, die in Norwich gespielt haben.
Richtig, genau.
Unter anderem der Zimmermann, von dem du vorhin schon gesprochen
Christoph
hast.
Christoph Zimmermann,
ja.
Genau. Es war ein anderer Zimmermann.
Matthias
Zimmermann, richtig. Genau, der ist jetzt in Düsseldorf noch.
Ja, ja.
Genau. Und der Christoph Zimmermann, der ist jetzt in Darmstadt gewesen, ist aktuell aber auch verletzt.
Genau, und ihr wart dann, wie gesagt, also mit Farke als Trainer und als du dann gekommen bist, wart ihr, glaube ich, 5 deutsche Spieler im Kader und seid dann aufgestiegen im Sommer mit Norwich in die Premier League.
Ja, nicht ganz recht. Ich bin im Winter ja hin, da waren sie in der Premier League. Das heißt, wir sind
abgestiegen. Richtig.
Genau.
Genau.
Und sind dann direkt wieder aufgestiegen.
Direkt wieder aufgestiegen, um dann direkt wieder abzusteigen.
Korrekt.
Genau. Also trotzdem natürlich eine geile Erfahrung, mit 30 dann nochmal Premier League zu spielen. Das ist eine unfassbar geile Erinnerung dann sein, jetzt auch im Nachhinein, oder?
Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich es vielleicht sogar schon vorher machen sollen. Das Schade war, ich bin im Winter dahin, das war im Januar 20. Und dann kam Covid.
Ah, ja, richtig.
Und die ersten Spiele waren mit Fans, die waren cool. Und dann wurde aber der Spielbetrieb erstmal gestoppt. Das heißt, dann bin ich auch wieder nach Deutschland geflogen, war dann, glaube ich, 2 Monate sogar in Deutschland. Und dann ging es halt ohne Fans weiter.
Bitter.
Das ist halt für einen Verein wie, also so ein kleinerer Verein, dann in der Premier League, ist eigentlich fast ein Todesurteil, weil du natürlich auch davon lebst dann, ne? Von deinen Heimspielen, von den Fans. Und dann haben wir natürlich in Chelsea und überall halt ohne Fans gespielt, was als Spieler natürlich echt schade ist, ne? Für mich, ich komme dahin auch genau deswegen.
Anfield auch? Anfield dann ohne Zuschauer damals?
Anfield,
erlebt?
Wir haben zu Hause gespielt, aber hatten noch mit Fans.
Okay.
Genau. Richtig. Was dann halt einfach schwierig war für uns dann auch die Liga zu halten, sind wir ganz ehrlich. Also ist sowieso unglaublich schwierig, also fast unmachbar für einen Aufsteiger drin zu bleiben. Und deswegen ging es dann direkt wieder runter.
Ist die beste Liga der Welt, oder? Können wir sagen?
Ist die beste Liga, ja, definitiv.
Wären wir kurz mal ein bisschen kritisch, wenn wir aktuell auf das schauen, was in der Fußball-Bubble so passiert, was mit welchen Geldern da um sich geschmissen wird. Da ist die Premier League natürlich ganz vorne zu nennen. Was sagst du dazu? Hast du da einen kritischen Blick auch so ein bisschen drauf? Man fragt sich ja schon, Mensch, wo kommt das ganze Geld her? Gibt ja auch einige, die sagen, boah, vielleicht sind wir da im Bereich der Geldwäsche auch aktuell schon unterwegs.
Gut, das sind jetzt Spekulationen, ne? Aber es geht schon in eine Dimension, die man nicht verstehen kann. Ne? Also es hat ja damals schon auch mit Neymar einfach eine Gestalt angenommen, jetzt auch mit Mbappé und so. Also das sind ja Gehälter, aber jetzt auch natürlich mit Saudi-Arabien. Es macht schon ein bisschen den Sport natürlich auch kaputt, ne? Aber wenn der Markt halt einfach so ist, jetzt auch mit Newcastle, mit Voltemade und so, muss man so akzeptieren. Ne? Ja. Also kann man nichts dran rütteln. Ne? Also ich hoffe nur nicht, dass es noch extremer wird, dass es sich irgendwann auch wieder fängt. Aber ja, die Fernsehgelder in der Premier League sind halt einfach anders. Ne? Die Vermarktung in Asien und da, das ist halt einfach eine andere Hausnummer. Und dadurch hat halt einfach der Aufsteiger so viel Geld wie Bayern München. Also das ist ja natürlich, ist unglaublich eigentlich, aber ist halt einfach so.
Ist so, ne? Also ich sag mal, wir haben ja vorhin mal über Granit Xhaka gesprochen. Ich glaube, der ist ja dann auch zunächst in die zweite englische Liga gewechselt und hat einfach da quasi mehr Geld bekommen als bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Also ein bisschen, es ist einfach durchgeknallt. Ne?
Verrückt.
Wir kommen zu dir zurück. Bist dann nach England nochmal, hast du vorhin schon mal erwähnt, Thessaloniki, also nochmal nach Griechenland gewechselt von Januar 23 bis Sommer 24. Restbräune hast du dir so ein bisschen beibehalten. War auch nochmal eine schöne Zeit dann in Griechenland?
War eine schöne Zeit, tolles Leben, super nette Leute kennengelernt. Fußball ist dort natürlich nochmal anders.
Ja.
Also die leben den da alle schon sehr emotional. Das ist schon schön.
Erzählt Ewald Lieden auch immer, übrigens immer gerne in seinem Podcast, wenn er sich an die griechische Zeit erinnert. Ja.
Glaube ich, ja. Also es hat einfach was. Allerdings ist es ja mit den Vereinen schon auch kompliziert. Du wirst einfach 6 Monate nicht bezahlt. Und das ist dann vor allem für Spieler, die vielleicht jünger sind und auch noch nicht so gut Geld verdient haben, ist es halt ein echtes Problem. Ne? Also die müssen ja auch Miete zahlen, auch einen Lebensunterhalt und so. Und der Verein kümmert sich da einfach null. Ne? Und vor allem der Präsident. Ne? Der Präsident ist natürlich, der entscheidet dann. Und wenn es halt mal nicht so läuft, dann zahlt er einfach nicht. Und dann, der zahlt dann, wenn er wieder Bock hat. Und damit kam ich dann auch nicht so ganz klar. Viele Spieler untereinander auch nicht. Und wenn du aber dann den Mund aufmachst und halt mal sagst, hey, wie sieht's aus? Ne? Also er wollte dann auch strafen, weil wir ein Spiel verloren haben. Du sollst also eine Strafe zahlen, aber du wirst nicht mal bezahlt. Ne? Und ja, das war dann in dem Moment dann einfach für mich dann auch so, okay, hey, ich will einfach nur mal drüber reden auch. Ne? Also woran liegt's, ne? Und wann wäre der nächste Zeitpunkt, wo wir Geld kriegen und so. Mit dem Kapitän zusammen und so. Und dann bist du aber dann auch, dann wirst du zur Seite geschickt und dann heißt, du machst den Mund auf, du bist jetzt weg. Also wir holen neuen Spieler, so auf die Art.
Ja, ist krass. Und wie gesagt, ich höre sehr gerne auch den Podcast mit Ewald Lien und der hat ähnliche Geschichten damals auch aus Griechenland erzählt. Glaube ich, eine Geschichte, wo er noch vor seinem ersten Pflichtspiel wieder entlassen wurde. Also er ist als Trainer dahin und das war auch so eine Präsidentengeschichte, weil Ewald Lien ist ja einer, der so ein bisschen über den Fußball hinausdenkt und den dann, glaube ich, einen Spiegel ein bisschen vorgehalten hat und dann war es so, dass der Präsident gesagt hat, dann geh mal lieber wieder nach Alemannia zurückhalten. Dann war er wieder weg.
Geht sehr schnell.
Daher kam für dich der Anruf hier aus Nordhessen dann im September letzten Jahres natürlich zur rechten Zeit. Und Sören Gonter hat sich an eure gemeinsame Zeit damals beim SC Paderborn erinnert, wo ihr, haben wir ja schon drüber gesprochen, gar nicht so viel zusammen spielen konntet, weil Sören den Kreuzbandriss hatte. Ja, und dann hat aber Sören gesagt, jetzt brauchen wir den Lukas hier beim KSV. Und Sören erzählt uns nochmal, wie es dazu kam.
Ja, ich glaube, er hat mich nicht proaktiv angesprochen, ob er bei Hessen-Kassel spielen kann, sondern wir haben Kontakt gehalten und ich habe gesehen, dass er vereinslos war und habe ihn dann tatsächlich spontan mal nach Kassel eingeladen. Und als wir dann hier waren und was gegessen haben, das Vereinsgelände gesehen haben, habe ich gesagt, pass mal auf, du fährst jetzt wieder nach Hause und überlegst dir, ob du mir hier hilfst, dass wir weiterkommen. Und so ist dann das daraus geworden, was es jetzt ist, nämlich dass er nach dem September letzten Jahres, wo er bei uns ist, sogar nochmal verlängert hat. Ich glaube, sich auch sehr, sehr wohl fühlt und ich optimistisch bin, dass es noch nicht sein letztes Jahr in Kassel ist.
Und es rührt daher, dass ihr zusammen gespielt habt, ne?
Das ist korrekt, genau. Wir haben zusammen 2011, 2012 in Paderborn gespielt, da war er ausgeliehen. Lass mich nicht lügen, ich glaube von Gladbach. Ich habe mir im ersten Spiel der Rückrunde das Kreuzband gerissen, deswegen haben wir nicht ganz so oft zusammen auf dem Platz gestanden, aber ein halbes Jahr zusammen in der Kabine reicht ja oftmals auch schon, dass man sich ganz gut versteht, und so ist seitdem der Draht immer bestehen geblieben. Naja, dass er was kann, glaube, das kann jeder lesen, der seine Vita sieht, und das hat man damals auch schon gesehen in jüngeren Jahren, da war er noch etwas jünger als jetzt. Ich meine, jetzt hat er vielleicht ein bisschen dunkleres Haar als damals, aber im Gesicht sieht er noch genauso aus wie mit 16. Von daher, dass er diesen Weg macht, war am Ende absehbar. Er hat uns damals schon geholfen in dem halben Jahr mit seiner Qualität. Und jetzt das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der Körper ein paar mehr Schusswunden abgekriegt hat und dass er ein bisschen frecher geworden ist als in jüngeren Jahren. Das muss ich heute mit ausbaden, aber das kann ich mir selber ankreiden. Ich habe ihn ja dazugenommen. Ansonsten ja, ist er ein super Junge, charakterlich einwandfrei. Ich glaube, für die Kabine ganz, ganz wichtig. Für seine Qualität auf dem Platz brauchen wir nicht reden. Und was er vor allem ist, er ist enorm ehrgeizig. Und das ist das, was uns hilft. Hier ist niemand da zum Karriere ausklingen, sondern er will noch richtig was mit uns erreichen. Und das sieht man, glaube ich, Woche für Woche auf dem Platz.
Wir haben dank deiner Kontakte, die du hast knüpfen können, haben wir ja gehört, er hatte nicht nur seine Qualitäten auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er galt so ein bisschen als der Feier-Ruppi. Hast du in seinem Vertrag irgendwie vermerken lassen, dass er abends um 22 Uhr zu Hause im Bett liegen muss?
Naja, ich habe ja gerade gesagt, dass er ein absoluter Vollprofi ist und was er erreichen will, und das sieht man an seinem Körper, das sieht man an seinem Auftreten mit den Verletzungen, die er hat. Es ist nicht selbstverständlich, Woche für Woche zu trainieren und auf dem Platz zu stehen, und das ist einfach Ausdruck seiner Professionalität. Deswegen mache ich mir keine Sorgen darum, dass er immer weiß, wann das Licht ausgehen muss, und trotzdem hält es ihn ja auch ein bisschen jung, dass er auch neben dem Platz den ein oder anderen Weg mehr macht als andere.
Ja, es hält ihn so jung. Ich habe das eben gerade in der Kabine und mitbekommen. Er streitet sich gerade mit Adrian, wer der Hübschere ist von beiden. Ja.
Das lasse ich die beiden sich mal ausfechten. Da möchte ich mich jetzt auf keine Seite stellen, nicht, dass ich noch Ärger bekomme.
Nein, Ärger bekommt er nicht. Aber wer ist denn der Hübschere?
Das ist doch ganz klar. Darüber brauchen wir gar nicht sprechen.
Ja. Wusstest du, wo Kassel liegt, als Sören dich angerufen hat damals?
Ja, ich bin damals oft an Kassel vorbeigefahren, nach Paderborn.
Da viele fahren immer an Kassel vorbei.
Ich bin nur vorbeigefahren, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja.
Und was war der erste Eindruck, als er sagt, komm in die Regionalliga zum KSV?
Also ich weiß noch, da saß ich, ich lag im Sand am Strandbad mit einem meiner besten Freunden in Weinheim und hab die Nachricht gelesen und hab dann zu meinem Kumpel, der auch aus dem Fußball kommt, gesagt, hier so ein Gonter schreibt mir gerade. Ich wusste in dem Moment, ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass er beim KSV ist.
Ja.
Und dann natürlich geschrieben. Und dann, ja, hatte er vorgeschlagen, komm doch einmal vorbei, schaust dir mal an. Und ich hatte eh nichts zu tun und ich wollte ja auch wieder auf dem Platz. Und ich wollte nicht Ewigkeiten warten und ich wollte wieder kicken. Es hat einfach gejuckt, und dann hatte ich mir das angeschaut und dann überlegt, und dann kamen wir schon recht schnell zusammen.
Du hast, wir haben das jetzt alles eben gehört, du hast so viel erlebt. Macht es dich trotzdem auch noch stolz, hier nach Kassel gekommen zu sein und dann das erreicht zu haben mit der Truppe? Und dann nehme ich jetzt die Phase nach der Winterpause in der vergangenen Saison. Wir reden über diese unfassbare Rückrunde. Wir haben schon drüber gesprochen, du hast ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Es war dann, glaube ich, das letzte Spiel noch vor der Winterpause, das Spiel in Freiburg, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo du ab dem Moment so richtig angekommen bist. So, und dann zelebriert ihr hier diese Rückrunde. Ihr wart im Winter, wir erinnern uns, eigentlich abgestiegen. Also muss man ehrlicherweise sagen, ihr habt von 20 Spielen nur 4 gewonnen. Jeder, der ein bisschen rechnen konnte, die Tabellen der vergangenen Spielzeiten vor Augen hatte, wusste, also man wird wahrscheinlich 9 oder 10 von diesen restlichen 14 Spielen gewinnen müssen. Ihr habt dann 10 von diesen 14 Spielen gewonnen. Obwohl du so viel erlebt hast, obwohl du so viele Bundesligaspiele gemacht hast, Premier League gespielt hast, kannst du noch stolz auf sowas sein, sowas erreicht zu haben, Teil so einer Truppe gewesen zu sein?
Also erstmal nochmal, die Hinrunde war auch für mich natürlich sehr unbefriedigend, natürlich für den ganzen Verein auch. Und da war ehrlich gesagt schon auch im Winter der Zweifel da, ob es überhaupt noch so, also ich bin nach Kassel, weil ich Spaß am Fußball habe, weil ich kicken wollte, mit den Fans, auch mit der Tradition, ist jetzt nicht irgendein Verein, also von daher war das dann schon der Gedanke, okay, ich will hier auch Erfolg haben, ne? Und im Winter war das dann schon, ja, waren schon Zweifel da, wie gesagt. Und dass wir dann so eine Rückrunde spielen, das war natürlich schon unglaublich. Und da sieht man einfach, dass man mit Kleinigkeiten auch, natürlich auch in dem Fall Jan Dahlke, der halt einfach on point da war. Mhm. Aber auch jeder andere, der gespielt hat, der war an seinem Limit, der hat Gas gegeben in jedem Training. Der hatte natürlich auch die Basis, er war fit, was halt einfach da sein muss. Mhm. Also eine Grundfitness, ansonsten kannst du auch nicht in der Regionalliga spielen. Und das hatten wir einfach alle. Mhm. Und es war einfach ein Flow. Es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Das ist gar nicht verständlich dann für Außenstehende. Es läuft einfach. Du machst dann auch ein Tor und du drückst und dann legst du auch im richtigen Moment das Zweite nach und dann ist der Gegner halt tot. Mhm. Und das hat einfach alles gepasst. Mhm. Und das war dann natürlich auch ein Grund, weil es einfach Spaß gemacht hat, dass ich dann gesagt habe, okay, hey, lass uns versuchen, die Mannschaft zusammenzuhalten. Mhm. Einfach weil es einfach Bock gemacht hat, weil es funktioniert hat auch. Und dann könnte ich mir vorstellen, nochmal auch zu verlängern. Und das war dann der Fall.
Ja, genau. Und du hast bewiesen, dass du dann eben dieser Rupinho warst, da gab es mal eine Schlagzeile damals noch, kann sein, ich weiß nicht, ob es Karlsruhe noch war oder ich glaube, es war Karlsruhe noch. Rupinho der Bessermacher war die Schlagzeile damals und das hast du bewiesen. Du hast, du selbst bist besser geworden, als du dann fitter warst, aber du hast ja die gesamte Mannschaft, nicht nur du allein, Adrian natürlich vor allem, ihr beide, habt alle besser gemacht, weil ihr alleine hättet dann diese 10 Siege natürlich auch nicht ermöglichen können. Aber man hat ja sehen können, ihr habt ja nicht nur Spiele gewonnen, sondern ihr wart dann die beste Mannschaft 2025. Es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ihr habt eben auch die Jüngeren besser gemacht, auch die, die jetzt noch wieder hinzugekommen sind. Und die schauen natürlich auch zu dir auf, Lukas. Das ist ja ganz klar bei der Karriere, die du vorzuweisen hast. Und wir hören zum Beispiel mal Luis Podolski, einer der neuen Jungen in dieser Saison, was er über dich und zu dir sagt.
Also wir haben gerade schon vom Trainer gehört und von Sören gehört, wie wichtig der für die Mannschaft ist. Wie wichtig ist denn er für euch als junge Spieler? Wie sehr hilft euch, Lukas?
Ja, Ruppi hat ja sehr hoch gespielt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England. Da kann man auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Also gerade im Training und auch im Spiel geht er natürlich vorweg. Erstmal mit der Leistung, aber auch mit der Persönlichkeit. Und ich als junger Spieler versuche da natürlich auch viel von ihm mitzunehmen und das auf mein eigenes Spiel auch zu übertragen.
Was ist er für ein Typ in der Kabine? Also hat er so Star-Allüren? Musst du ihn siezen?
Nein, er ist total bodenständig. Ich komme auch super mit ihm klar, obwohl uns ein paar Jahre trennen, aber er ist total offen. Total herzlich und es macht Bock mit ihm auf jeden Fall.
Du sagst, du kannst so ein bisschen von ihm lernen, profitieren, er gibt euch Hilfestellung. Ist man dann auch ein bisschen neugierig? Fragt man mal nach, Mensch, wie war denn das in der Premier League oder wie war das in Griechenland?
Ja, wir haben tatsächlich schon über die Premier League schon ein paar Mal gesprochen.
Über was dann?
Und also ich bin halt Arsenal-Fan und er hat mal gegen die gespielt und hat gegen andere Clubs auch. Er hat, glaube ich, sogar selber mal ein Tor geschossen gegen Liverpool. Das sind natürlich schon Sachen, da schaut man schon hoch. Aber so Situationen einfach auch, die er schon selber mal erlebt hat, als er selber mal jung war, in Gladbach zum Beispiel, wie er damit umgegangen ist, da kann man schon viel mitnehmen.
Sehr reflektierter Junge, Luis Podolski. Ist dir das klar, dass du jetzt das Vorbild bist, was du vielleicht früher selbst gebraucht hattest in Karlsruhe oder in Gladbach?
Definitiv, ja, aber hatte ich auch. Also wenn ich an meine Zeit beim KSC nachdenke, Alexander Jaschwili zum Beispiel, aber auch Michael Mutzel, Marco Engelhardt, die auch auf meiner Position gespielt haben, die haben mir damals auch schon extrem geholfen. Also am Ende ging es natürlich auch um Plätze und es war natürlich auch meine Position dann. Also auf dem Platz gab es keine Freunde, da haben sie mich dann auch umgetreten, aber danach haben sie mich auch mitgenommen zum Essen oder haben mir auch dann Tipps gegeben. Und so versuche ich das natürlich dann auch weiterzugeben. Definitiv. Ich bin sehr ehrgeizig, wie auch andere schon gesagt haben. Deswegen fordere ich auch viel, vielleicht dann auch einen Tick zu viel ab und zu, weil ich dann vielleicht auch ein bisschen vergesse, okay, wo komme ich her? Wo kommen die Jungs vielleicht her, die vielleicht jetzt gerade die erste oder zweite Saison in der Regionalliga spielen oder vielleicht sogar die ersten Spiele, wie jetzt im Kopf, wo ich dann am Ende sage, okay, war es vielleicht ein Tick zu hart? Das meine ich aber in dem Moment dann, ich glaube, das wissen die Jungs auch überhaupt nicht böse. Also ich will das Beste auf dem Feld, ob im Training beim 5 gegen 5 oder beim 11 gegen 11 auf dem Spielfeld. Also ich will da gewinnen, ich will versuchen, den Jungs einfach auch Optionen zu zeigen. Und Plavcic zum Beispiel hat immer aus Spaß gesagt, ich träume von dir, weil er halt oft im 5 gegen 5 Turnier in meiner Mannschaft war und ich ihm halt dauerhaft auf den Nerv gegangen bin, weil ich ihm gesagt habe, links, rechts, mach das, halt den Ball. Kleinigkeiten, das mache ich nicht, um ihm zu nerven oder weil ich was gegen ihn habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ein Spieler anderen Spieler ignoriert und resigniert und nichts mehr coacht, genauso auch als Trainer, weil dann merkst du, okay, hey, der hat die Qualität nicht, aber die jungen Spieler haben Qualität bei uns, die haben Talent, aber sie brauchen trotzdem noch viel Training, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, was sie zu machen haben, um einfach besser zu werden, was absolut normal ist. Und ja, das ist nie böse gemeint, das ist immer für die Sache, ist ab und zu vielleicht ein bisschen hart, aber nur so kommst du auch weiter. Ne? Also man muss Sachen einfach knallhart auch ansprechen.
Das ist super erklärt, Lukas. Also ich habe nie hochklassig Fußball gespielt, aber ich hatte damals auch das Glück in der, ich glaube, Bezirksoberliga damals mal eingestiegen und hatte auch ganz viele erfahrene Spieler um mich herum, die auch teilweise noch Oberliga damals mal gespielt haben. Und das war für mich auch so, das, was du gesagt hast. Also wenn die mich komplett ignoriert hätten, wäre es irgendwie blöd gewesen. Aber wenn die mich kritisiert haben, auch mal negativ kritisiert haben, aber auch mal einen Spaß gemacht haben, das ist ja das, was die jungen Leute eigentlich heute brauchen. Von daher sind so Leute wie du extrem wichtig. Und ich kann mich Sören da nur anschließen, der sagt, Mensch, du bist 34 und Sören wünscht sich, dass du noch viele, viele Jahre jetzt hier, ja, oder paar Jahre hat er gesagt, beim KSV bleibst. Und ich glaube, wir würden uns alle freuen, nicht nur die jungen Kerle, sondern auch wir, weil du eben der Rubinho bist, der alle besser macht. Und wir freuen uns drauf, wenn du noch ein paar Jahre hier in Kassel bleibst.
Ja, spricht aktuell, auch wenn die Situation vielleicht nicht so einfach ist, eigentlich nichts dagegen. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, jetzt auch, ich habe eine schöne Wohnung gefunden, was auch immer wichtig ist, du musst dich privat wohlfühlen, das war vorher immer ein bisschen kompliziert, aber wenn wir dann noch ein bisschen Erfolg haben mit der Mannschaft wieder, einfach, ja, klar, kleine Prozente müssen wir einfach ändern und anpassen, ich glaube, dann kommen wir auch wieder in die Erfolgsspur, zusammen dann mit den Fans, die uns überall eigentlich unterstützen, was schon außergewöhnlich ist, auch jetzt in Freiberg und so, da kommen jede Menge mit, was schon echt cool ist und das gibt uns natürlich auch den Push und auch die Sicherheit, dass wir dann auch mal ein schlechtes Spiel haben können und trotzdem uns unterstützen.
Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich sag mal so, wenn du noch ein paar Jahre bleibst, dann machen wir einfach noch ein paar Podcast-Folgen zusammen.
Sehr gerne.
Und du hast die rote Karte diesmal nicht gebraucht und du kriegst sie nächstes Mal dann trotzdem wieder. Genau.
Freut mich, super.
Super, wenn es euch zu Hause auch gefallen hat, dann lasst Löwengebrüll gerne wieder eine positive Bewertung da. Schreibt uns gerne auch ein paar Zeilen, gebt uns Feedback. Ja, so wie Lukas den jungen Leuten Feedback gibt, so dürft ihr mich natürlich auch gerne kritisieren, dürft uns aber auch loben, was auch immer ihr wollt. Sportlich geht's am Wochenende weiter für den KSV, auswärts beim SC Freiburg. Nächstes Heimspiel ist dann ein Hessen-Derby. Samstag, 18. Oktober, hier zu Hause im Aue-Stadion gegen Borockstadt Fulda. Und apropos Derby, das nächste Derby steht bereits jetzt am Sonntag an und das spielen die KSV-Frauen hier im Aue-Stadion am Sonntag gegen Kickers Offenbach. Also unterstützt die Mädels alle ab ins Stadion. Die nächste Löwengebrüll-Folge gibt es dann Anfang November. Ich sage schon mal Tschüss, mein Name ist Patrick Schumacher und die Nachspielzeit hier gehört wie immer dem Gast auch heute.
Nachspielzeit, was ich euch unbedingt noch sagen will.
Ja, liebe Löwenfans, hat mich sehr gefreut, hier heute mit Patrick dabei zu sein bei der Podcast-Folge nach zwei Legenden. Ja, wir brauchen jeden von euch zu Hause und auswärts, auch wenn der Start nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle vorgestellt haben, wollen wir trotzdem versuchen, jetzt einfach wieder Euphorie aufzubauen, am besten jetzt in Freiburg am Wochenende und dafür brauchen wir euch natürlich alle im Stadion, also wäre schön, wenn ihr den Weg nach Freiburg findet, auch wenn es ziemlich weit ist, aber wir brauchen euch und ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao.
Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.